Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerneuesten Knochenjob-Episode. Das Veröffentlichungsdatum ist jetzt langsam Ende Mai angekommen und wir haben alle möglichen Feiertage hinter uns. Vatertag, Himmelfahrt, Pfingsten, Muttertag. 1. Mai war dieses Jahr auch an einem Wochentag, an einem Mittwoch, und es war ganz hervorragend. Ich bin so zur Ruhe gekommen wie schon seit langem nicht mehr. Bisschen draußen rumgewühlt, ein bisschen was hier und da gemacht, alles andere liegen gelassen. Den Laptop hatte ich für viele Tage einfach zugeklappt. Keine Steuer, kein dies, kein das. Es war einfach nur hervorragend.
Wir warten jetzt bis zu dieser Folge, wo du dann wieder sagst, boah, ist gerade wieder richtig scheiße. Oh ja. Rollercoaster fällt gerade wieder richtig down. Die Steuer steht auf der Matte.
Wir sind eigentlich ein Osteopathie-Podcast. Ich habe auch schon gedacht, ich sollte eigentlich weniger über meine persönlichen Befindlichkeiten hier sprechen.
Nein, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ja, wir haben ja in Norddeutschland als religiös-ketzerische Region nicht noch frohen Leichnam. Ich komme ja eigentlich aus NRW, da gibt's dann noch einen weiteren Donnerstag.
Ja.
Ganz zu schweigen von den Leuten da unten in Bayern und Baden-Württemberg, die gehen ja gar nicht mehr arbeiten, gefühlt.
Ja, und wirklich.
Für mich als Arbeitgeber natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge, aber ich gönn's ja allen Menschen, wenn sie mal einen Tag mehr frei haben und dann vielleicht ein bisschen sich erholen können und dann wieder Vollgas bei der Arbeit zu geben,
ja. Ja, genau. Gestern habe ich mal wieder für Knochenjob etwas gemacht. Ich habe ein Interview geführt mit jemandem aus Paris und ich kenne jemanden, der noch da war gerade in Paris.
Lala, ja, ich war vor einer Woche in Paris mit der Hockey-Nationalmannschaft. Das hatte ich schon auch angeteasert, und zwar in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Und es war ganz interessant, weil das Stadtbild von Paris verändert sich so langsam. Es wird kräftig rumgewerkelt und rumgeschraubt, und neben dem sportlichen Aspekt haben wir uns natürlich auch so ein bisschen angeschaut, wie die Stadt sich weiterentwickelt. Es wird unter anderem zum Beispiel das ganze Beachvolleyball-Event wird unter dem Eiffelturm stattfinden, was eine ziemlich coole Location ist natürlich. Und alle Kampfsportarten, wenn ich das richtig verstanden habe, werden in dem Musée d'Orsay stattfinden. Das ist so ein Glaskasten, der so eine ganz krasse Beleuchtung, Belichtung hat. Das war auch sehr interessant. Und unter anderem ist Skateboardfahren mit Street und Halfpipe auch olympisch jetzt mittlerweile. Und die haben es so konzipiert, dass wenn die Halfpipe-Sprünge in der Luft sind, die Menschen, dass man dann im Background mehrere Monumente von Paris sieht. Also schon ziemlich cool, was die da so hingewerkelt haben. Das Hockeystadion, beziehungsweise die beiden Hockeystadien, sind westlich vom Problemstadtviertel Saint-Denis. Also nicht im Kern, aber schon immer noch ziemlich im Zentrum. Und das war ein altes Rugbystadion, was sie jetzt komplett umgebaut haben zu einem Hockeystadion. Und was ich auch ganz interessant fand, um dem Wasserverbrauch ein bisschen entgegenzuwirken in Zeiten von Ressourcenknappheit. Normalerweise muss ein Hockeyfeld immer aufwendig besprengt werden, und um da ein bisschen Wasserressourcen zu schonen, hat man jetzt unter den Kunstrasen eine gewisse Schwammvorrichtung eingebaut, sodass das Wasser da gespeichert wird. Und wenn du drauf trittst auf diesen Schwamm oder auf diesen Bereich des Feldes, drückt sich Wasser wieder nach oben, und somit bewässerst du quasi durch das da drüber gehen diesen Platz immer wieder neu, und damit kann bis zu 50% Wasserverbrauch eingespart werden. Das war ganz interessant.
Okay, aber ist es nicht dann auch anders von der Beschaffenheit, dass man darauf anders spielt?
Ja, das war interessanterweise, das haben sie ganz gut gelöst. Das ist nicht so der Fall gewesen, weil es gibt bei diesem Kunstrasen so verschiedene Teppichschichten und eine gewisse Grundelastizität, die eingehalten werden konnte. Das größere Problem ist, dass dieser Belag jetzt noch relativ frisch und nicht so abgespielt war. Das heißt, der Rasen ist noch etwas hoch und dadurch wird er etwas langsamer und etwas stumpfer. Und das kommt dem Spiel von technisch versierten Mannschaften nicht so zugute. Von daher hoffen jetzt da alle Beteiligten noch, dass da ganz viel noch drauf stattfindet. Auf diesem Belag, dass er sich noch bis zum Sommer ein bisschen abwetzt, war ganz interessant. Und die haben Kapazitäten für 10.000 Zuschauer, also die haben da ringsherum Tribünen aufgebaut und haben, ich glaube, 320.000 Tickets für allein nur dieses Hockey-Event geplant und die sind alle schon restlos ausverkauft. Also die Veranstaltung ist schon komplett voll. Das wird bestimmt ein cooles Event. Ja, und sportlich gesehen haben wir da zweimal die Französinnen geschlagen, die ehrlicherweise aber auch eher nur das Glück haben, dabei zu sein, weil sie Gastgeberland sind, in diesem Sport zumindest. Und ja, wir hatten eine Spielerin, es gibt ja eine Situation im Hockey, das ist die kurze Ecke, das heißt, der Ball wird von der Grundlinie zurückgelegt auf die Strafraumlinie und von da aus wird dann aufs Tor geschossen und die verteidigende Mannschaft rennt von der Grundlinie los und versucht es zu blocken. Da gibt es unter anderem die Position des Suicide Runners, das heißt, dessen Aufgabe ist es, sich so schnell wie möglich vor den Schützen zu stellen und im besten Fall den Ball irgendwie abzublocken. Und jeder, der schon mal einen Hockeyball in der Hand hatte, weiß, so ein Ding abzubekommen ist echt scheiße. Und wir hatten am allerletzten Tag vor der Abreise, hatten wir das letzte Spiel und da ist eine Spielerin rausgelaufen, ist volle Möhre am Fuß getroffen worden und hat schon wahnsinnig laut geschrien und ist dann so humpelnd wieder zurück, weil rein spielstrategisch oder rein rechtlich in dem Spiel ist, wenn du den Ball mit dem Fuß berührst, gibt's wieder eine Ecke. So, und dann gab's halt eine Wiederholungssituation. Sie ist dann wieder rausgesprintet und die Französin hat nochmal voll durchgezogen und sie überm Knie getroffen. Und sie hat so einen markzerreißenden Schrei durchs ganze Stadion geballert und die mussten wir dann vom Platz tragen und wurde dann mit der klassischen Pechregel erstmal versorgt. Wird ja auch immer wieder diskutiert, ob die Pechregel noch aktuell ist. Das heißt Kompression, Pause, Eis und Hochlagern und oder Pause. Genau, und dann haben wir die noch zu Hause dann per Ultraschall gescreent, ob weil der Einschlag war knapp über der Patella, hätte sie die Patella getroffen, wäre die wahrscheinlich kaputt gegangen, dann wäre Olympia vorbei gewesen. Und meine Sorge war jetzt, dass die Bursa suprapatellaris, also der Schleimbeutel, irgendwie so stark einen abbekommen hat, dass die Schaden genommen hat, aber das war glücklicherweise nur ein Golfball daneben, der sich unter der Haut gebildet hat. Und da haben wir dann mit Lymphtape und faszialen Abflussgriffen und Kompression und einer Matschepampe aus allen möglichen Traumels und anderen Salben.
Indischem Curry und so.
Ja, und Weihrauch und weiß der Kuckuck was, haben wir sie dann in den Lymphomaten gepackt und dann hat sie über Nacht gepennt und am nächsten Tag war es echt schon richtig gut und sie konnte das Bein wieder komplett bewegen und dann wieder nach Hause gedüst.
Ja. Sie hat da drin gepennt in dem Lymph.
Nein, das hat sie noch vor dem Schlafen gemacht.
Okay, aber,
das ist immer so ein Computerprogramm von einer halben Stunde ungefähr und da lag sie so ein bisschen drin. Okay. Aber Paris, ziemlich cool. Ich ärgere mich nach wie vor sehr, dass Hamburg damals die Olympia...
Ja, das ist ja vielen gar nicht so bewusst vielleicht, ne? Hamburg durfte abstimmen, ob sie sich bewerben wollen und so. Und die Hamburger haben damals dagegen gestimmt, so, ne? Ich weiß, ich erinnere mich auch noch, das war so eine Phase auch, da gab es mal wieder hier oder da einen Terroranschlag. Und ich glaube, das hat vielen Leuten das ein bisschen verhagelt oder irgendwie schissig gemacht. Und ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber definitiv hatten sich die Hamburgerinnen und Hamburger dagegen entschieden.
Mit 51%.
Ah, okay.
Und das ist ganz interessant, weil es hatte auch einen Impact auf die gesamte Profisportszene in Hamburg.
Okay.
Ich spekuliere, dass viele Sponsoren regional dann sich gesagt haben, okay, scheinbar wollen die Hamburger gar keinen Sport haben, haben dann viele Sponsorgelder rausgezogen und somit ist dann Eishockey, die damals die Freezers sind sofort pleite gegangen, der HSV Handball, erste Bundesliga ist insolvent gegangen, sind jetzt gerade wieder insolvent gegangen und viele Randsportarten außer HSV und St. Pauli Fußball haben seitdem finanziell ziemlich zu knapsen, also das war alles nicht so gut für die Hamburger Sportwelt.
Ja. Ich erinnere mich auch noch, den Tag nach der Entscheidung oder wenige Tage nach der Entscheidung hatte ich auch so einen Geschäftsmann als Patienten. Der war furios, der hat sich richtig aufgeregt. Die Leute sind so dumm und so ängstlich. Und war selber kein Sportler, aber er meinte halt einfach so geschäftlich und so, das ist einfach eine Riesenchance. So, ne? Und ja, wäre ein schönes Spektakel gewesen. Na klar wäre das, Hamburg hat Baustellen ohne Ende. Na klar wäre das Vorfeld dahin echtes Ding gewesen, so, und die Hafen City ist ja jetzt auch schon irgendwie da teils pleite und so. Na, vielleicht wäre das die große Finanzspritze gewesen, vielleicht wäre das aber auch der weitere Nagel im Sack gewesen, wir wissen es nicht.
Die Franzosen sind da sehr rigoros im Umbauprozess, die machen dann, schalten mal eben kurzfristig so einen ganzen Stadtteil für ein paar Stunden den Strom ab, ohne das vorher angekündigt zu haben oder drehen das Wasser ab, um irgendwelche Leitungen da zu verändern und jetzt im Prozess ist wohl ein ziemlicher Hassel für alle Pariser und Pariserinnen, aber hinten raus soll es wohl von der Infrastruktur bombastisch sein. Das einzige Riesenproblem, was die ja haben, ist, dass die einige Wassersportveranstaltungen in der Seine stattfinden lassen wollen. Aber die Seine ist der dreckigste Fluss Europas. Und man hat jetzt versucht, mit 5 Kläranlagen das Wasser so zu reinigen, dass die Leute da drin schwimmen können. Aber die Wasserqualität ist immer noch erbärmlich, weil da so viele Fäkalien und Chemieabfälle drin sind, weil auch die Industrie da wohl immer noch schön ihren Scheiß reinkippt. Da bin ich mal gespannt, ob es da irgendwelche dreieugigen Schwimmerinnen geben wird oder sowas. Wollen wir mal sehen. Naja. Ja, speaking of Sport und Hockey, ich habe ja einen Kumpel interviewt, den ich auch über Hockey kennengelernt habe, Thorsten Weidig, sehr angenehmer Mensch und es war ganz witzig, wir hatten in unserer beider letzten Folge ja über deine psychologischen Erfahrungen oder spirituellen Erlebnisse gesprochen und mit ihm habe ich auch nochmal ein bisschen Kontext zusammengeworfen, Osteopathie und Psychologie. Und ich fand es eigentlich ein ganz kurzweiliges Interview und hatte ein ähnliches Gefühl wie Thorsten. Das ist, obwohl es ja verschiedene Ansätze, wie man einen Mensch betrachtet, schon einige Überschneidungspunkte in der Herangehensweise gibt.
Ja, gefühlt habt ihr da ein bisschen fast zu viel Aufhebens gemacht, also nicht negativ, ne? Aber für mich war das immer so, ey, was labert ihr? Das ist doch eigentlich völlig klar so, ne? Erstens Erfahrungsmedizin, zweitens brandneue Wissenschaft. Aber na klar, es ist auch so ein bisschen so eine Competition, so ein bisschen gegenseitiges Bullshitting so dabei. Ja, ich fand's gut. Mir ist vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, relativ am Ende, dass so immer die Frage ist, wenn ich den Gedanken habe, okay, ne, körperlich ja, aber Psyche, Emotionen spielen hier dann doch so eine große Rolle und das müsste mal professionell aufgearbeitet werden. Wie sage ich das demjenigen, dass der mal zum Seelenklempner gehen könne oder sich einen Coach suchen solle oder sowas. Ne? Fand ich auch nochmal ganz gut zu sagen, ja, es muss ja nicht immer gleich der Weg zum Psychotherapeuten sein, wo du 3/4 Jahr warten musst und vorher irgendwie nochmal eine Verordnung von einem Facharzt brauchst oder von einem Arzt. Dass es ja auch schon solche Leute gibt, die irgendwie so Coaches sind oder so, die unter Umständen seriös sein können und unter Umständen auch richtig guten Job machen können. Und dass er halt so sagte, aus eigenen Erfahrungen zu berichten, falls man selber mal so einen Schritt gemacht hat, oder aus der Erfahrung aus dritter Perspektive von anderen Patienten, so, um so ein bisschen die Scheu abzubauen oder die Scham abzubauen vielleicht, ne, sich auf dieser Ebene Hilfe zu suchen. Ja. Ja, das fand ich so ganz gut, weil das ja immer ein schwieriges Feld ist, so zu, da fand ich zumindest früher, mittlerweile habe ich da so ein bisschen weniger, habe ich so einen ganz guten Draht oder eine ganz gute Beziehung, glaube ich, zu den Patienten, auf welcher Ebene auch immer, dass man solche Sachen ganz gut ansprechen kann. Und fand ich einen hilfreichen Tipp.
Es ist immer interessanterweise eine Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Es geht mir da ähnlich wie dir, dass das früher immer so ein Buch mit 7 Siegeln war oder ein rotes Tuch. Owe, owe, wenn ich jetzt auch auf die Psychoebene gehe, ist der Patient bestimmt erbost oder enttäuscht oder denkt sich so, oh Gott, jetzt werde ich hier auch nicht richtig abgeholt. Aber wenn man das an der richtigen Stelle anbringt oder mal einfach eine Tür öffnet und sagt, guck mal, hier gibt's auch noch eine Möglichkeit, hast du Interesse daran oder nicht? Und man übergibt quasi die Entscheidungskompetenz dem Patienten, der Patientin. Dann habe ich es auch jetzt schon häufig festgestellt, dass viele dankend sagen, ja, boah, ich habe auch mit Sicherheit hier und da und dort nochmal ein Thema, was damit reinspielt. Und ja, vielleicht macht es Sinn, dass ich auf dieser Ebene auch nochmal mich, ja, behandeln lasse oder beraten lasse und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist viel immer, was vom Therapeuten selber ausgeht, ob er überzeugt davon ist, dass das einen Mehrwert bringen kann oder ob er selber Angst davor hat, weil er vielleicht selber im persönlichen Rahmen das Gefühl hat, oh weh, oh weh, da spreche ich lieber gar nicht drüber, dann mache ich nämlich meine eigenen Themen hier gar nicht auf und so weiter und so fort.
Mhm. Okay. Das ist interessant. Ja. Ja, und auch nochmal die Betonung auf der Beziehung. Das war ja, glaube ich, auch nochmal Thema bei euch, ne? Das klingt immer so intim auf eine Art und Weise, die Beziehung zum Patienten, aber ein Vertrauensverhältnis muss ja nicht immer, sage ich mal, intim oder per Du oder sowas sein. Man kann ja auch zu jemandem, der sehr distanziert ist, eine gute Beziehung haben, indem man vielleicht, weiß ich nicht, es gut erklärt, trotzdem Vertrauen erweckt, indem man vielleicht auch genauso die richtige Distanz findet, egal ob das jetzt distanziert oder sehr nah ist und so. Dass das eben die Grundlage für ganz vieles ist, so für diese ganzen unspezifischen Placebo-Effekte oder für den richtigen Ton zu treffen, die richtige Art der Behandlung zu treffen, so sagt mir der Betroffene, ja, mach mal ruhig ein bisschen doller oder nee, hier dieses so ist genau richtig und das funktioniert nicht, lass das mal lieber sein für heute und so. Das ist auch nochmal echt gut, dass man das nochmal betont und ich glaube, auf eine Art und Weise, Dennis, sind wir schon gewisse Veteranen. Wir haben ja auch schon ein paar Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht nicht ganz zwei, aber auf jeden Fall ein paar Jahre in dem Business, in der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Und das kommt mit der Zeit automatisch, wenn man da reflektiert ist, denke ich so, ne? Wenn man da nicht einfach nur seinen Stiefel durchzieht, sondern immer mal wieder guckt, okay, was kann ich da besser machen oder was hat hier funktioniert und so, dann hat man da automatisch, glaube ich, schon ein ganz gutes Standing und eine ganz gute Beziehung oder man findet es leichter, zu den unterschiedlichsten Menschen und auf unterschiedlichste Art und Weise eine Beziehung aufzubauen. Sei es jetzt 20-jähriger Sportler mit Migrationshintergrund oder halt eben ehemaliger Professor bis oben hinzugeknüpft, so ungefähr, ne? Also das sind, da muss man, oder was heißt muss man, aber das, da kriegt man solche Settings, hatte ich zu letztes des häufigeren und das, ich war eigentlich mal echt ganz zufrieden, wie das irgendwie so lief, ne, und dass das halt irgendwie dann auf eine gute Ebene lief und eine gute Beziehung aufgebaut werden konnte.
Ja, das ist so ein bisschen der Zinseszinseffekt der persönlichen osteopathischen Erfahrung. Mit jedem Tag, den du arbeitest, jedes Mal, wenn du die Hand auf irgendeinen Körper legst, sammelst du ja persönlich auch mehr Erfahrung und entwickelst dich weiter. Und das hatten wir ja schon ein paar Mal auch angesprochen. Ich gehe stark davon aus, dass wenn du eine gewisse Ruhe und Souveränität und Erfahrung einfach ausstrahlst, dass das einen wahnsinnigen Mehrwert im therapeutischen Outcome hat. Und wir haben jetzt einfach schon diese lange Zeit an Erfahrung und Behandlung da reingesteckt und haben immer auch die Augen und Ohren offen gehalten, um uns da weiterzuentwickeln. Und diese Früchte ernten wir. Und das kommt, glaube ich, ganz gut bei den Menschen an. Das ist jetzt nicht, weil wir beide die tollsten Hechte im Karpfenteich sind. Das,
ganz sicher nicht.
Das will ich damit gar nicht sagen. Aber wenn ich mich mit dem Dennis vergleiche, der irgendwann mal vor 15 Jahren angefangen hat, Damen aus dem Krankenhausbett aufzuhelfen und irgendwie stützend über einen Krankenhausflur zu scheuchen. Das waren schon andere Herangehensweisen. Und da hatte ich selber noch gar nicht so ein Selbstverständnis für das, was ich so tue. Und es wäre interessant, wie ich das heute machen würde, wenn ich mich da nochmal hinstellen würde Menschen mobilisieren würde. By the way, noch eine ganz kurze Anekdote, die diese Woche mehrfach über meine Lippen gegangen ist, weil es in verschiedenen Kontexten gerade so gepasst hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ging darum, wie man am besten aus diesem Leben ausscheiden könnte. Und zwei Szenarien sind mir in diesem Krankenhaus, deswegen komme ich da gerade drauf, über den Weg gelaufen. Zum einen tatsächlich ein älterer Mann, dessen Stuhl so hart war, dass er ja auf dem Klo sitzend beim Scheißen so gepresst hat, dass im Kopf eine Arterie geplatzt ist und er vom Stuhl gefallen ist und daran verstorben ist. Und da dachte ich mir auch, was, wie unwürdig und pietätlos kann die Natur sein und was für ein blöder Tod. Und dann eine andere Geschichte: Wir hatten mal eine Patientin dann in der ambulanten Physiotherapie in dem Krankenhaus, die in den 70ern war, und ihr Mann war frisch verstorben, und alle gingen hin und kondolierten und so weiter. Und sie sagte, ne, der Mistkerl, der hat mich mit einer anderen Tante betrogen, hat beim Poppen einen Herzinfarkt bekommen und ist auf der Alten gestorben, der soll in der Hölle schmoren. Und wenn ich mir diese beiden Szenarien, wie man aus dem Leben ausscheiden kann, so vor Augen führe, frage ich mich, für was würde man sich entscheiden? Also würde man lieber mit einem Herzinfarkt beim Poppen sterben oder beim Kacken vom Stuhl fallen?
Ja.
Halt okay. Alles Geschmack.
Alles Geschmack, genau. Aber beides nicht ganz mein ideales Szenario. Aber vielleicht echt noch besser, als irgendwie jahrelang dahin zu siechen. So.
Ja, auf jeden Fall. Apropos dahin siechen. Wir gucken uns heute mal ein bisschen was Organisches wieder an. Wir haben uns jetzt mit vielen verschiedenen Themen aus anderen Kontexten besprochen. Heute gucken wir uns mal ein 25 Gramm schweres Organ an, was auf der Vorderseite der Luftröhre sitzt. Und zwar geht es um die Schilddrüse, ein hormonproduzierendes Organ, was tatsächlich sehr unscheinbar erstmal daherkommt, aber eine absolute Macht über den Körper hat und auch viele Probleme bereiten kann und auch sehr differenziert angesteuert wird von anderen verschiedenen Hormonen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Thema Schilddrüse. Schilddrüse sitzt vorne am Hals, ist eingebettet von verschiedenen faszialen Systemen. Da kommen wir dann später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Produziert T3 und T4, also Hormone, die insgesamt für den Energieumsatz im Körper verantwortlich sind. Das heißt, Stoffwechsel anregen, die Herztätigkeit anregen, die Körpertemperatur mit regulieren, den Grundumsatz allgemein, die Energiebereitstellung pushen. Und je nachdem, ob es dann mehr oder weniger gibt, ob es eine Über- oder Unterfunktion gibt, ist das Ganze getriggert und läuft vielleicht auf zu starken Hochtouren. Ich wäre so ein Kandidat für etwas zu viel Produktion davon. Und dann gibt es die Gegenform, dass die Schilddrüse zu wenig produziert und die Menschen dann eher in eine, in Depression, in eine gewisse Körperübergewichtssituation und in Kälte empfinden, Müdigkeit und so weiter abgleiten, Haare, Nägel und so weiter, ist alles davon betroffen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die Schilddrüse ist wird häufig genannt, wenn ich Grunderkrankungen abfrage. Also ich glaube, einer der neben Bluthochdruck so eine der häufigsten Themen, die ich so in meinem Alltag zu hören bekomme, dass es da Veränderungen gibt und dass das medikamentös eingestellt wird. Ich selber knöpfe mir die Schilddrüse aber therapeutisch gar nicht so häufig vor. Wie ist das bei dir? Setzt du dich hin und sagst, heute behandeln wir mal die Schilddrüse?
Eher weniger, muss ich sagen. Aber selbe Beobachtung wie bei dir, Frage in der Anamnese nach Grunderkrankung oder auch nach Medikamenten, da fällt das dann auch häufig auf, weil die Leute das oft gar nicht unter der Grunderkrankung irgendwie so abspeichern, dass sie halt eben zum Beispiel L-Tyrox nehmen, weil sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Und das ist mir schon irgendwie vor Jahren aufgefallen. Wie, entweder habe ich gedacht, entweder hat ja wirklich jeder Dritte Schilddrüsenunterfunktion oder es taucht gehäuft in meiner Praxis auf, beziehungsweise in osteopathischen Praxen. Was wiederum den Schluss zulassen würde, dass Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsendysfunktion gehäuft mit muskuloskeletalen Problemen einhergeht. Also das, was wir in der Praxis halt häufig sehen. Und der Schluss ist auf jeden Fall zulässig, das muss man sagen. Da gibt es die ein oder andere interessante Studie dazu, die das eindeutig zeigt, was da Sache ist. Aber die Frage, ob ich die Schilddrüse konkret direkt behandle, muss ich sagen, tendenziell nicht so, noch nicht so. Das ist ja das große Thema, was wir schon öfter hatten. Können wir mit unseren Fingerchen solche Gewebsarten, solche endokrinen oder vielleicht auch exokrinen Drüsen, können wir die beeinflussen? Da gibt es auf jeden Fall Leute, die sagen, ja, na klar, kein Thema, einfach den PRM regulieren und das Ding läuft wie eine Eins. Meine Erfahrung ist, also ich habe definitiv auf einige hormonelle Probleme schon Einfluss gehabt mit meiner osteopathischen Behandlung, maße mir aber nicht an zu sagen, dass wir das grundsätzlich können. So, deswegen behandle ich die Schilddrüse direkt, also eine Strategie, die einige Leute propagieren, ist ja auch Finger auf die Schilddrüse legen und PRM regulieren. Der soll übrigens, das habe ich gestern nochmal nachgelegen, bei exakt 4 Sekunden liegen.
Ja,
4 Sekunden Inspirationsphase, 4 Sekunden Expirationsphase. Ist es zu schnell oder ist es langsamer oder schneller, dann haben wir ein Problem big time. Also, ich bin ja Fan von Nathalie Carmuron, die hat ja so ein paar, ist eine kanadische Osteopathin, habe ich schon mehrfach gesagt, dass ich die ziemlich cool finde. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe 1-2 Bücher von ihr gelesen und das finde ich cool, so, die bringt Wissenschaft, klinische Erfahrung und osteopathisches Wissen so ganz gut zusammen. Und die hat das halt gesagt. Sie kann, oder als Osteopath kann man eindeutig fühlen, ob die Schilddrüse ein Problem hat. Auch wenn das vielleicht noch gar nicht bewusst ist, oder auch wenn die Blutwerte, die Hormonwerte, wenn die gar nicht außer Rand und Band seien, dass man es trotzdem spüren könne, wenn da ein Problem da ist. Ja, kann ich von mir jetzt nicht behaupten, allerdings hat die gute Frau auch noch mal ein paar mehr Jahre Erfahrung auf dem Buckel und so wie wir vorhin großkotzig von unseren Veteranen-Style und unseren Erfahrungen gesprochen haben, auf der Beziehungsebene können wir vielleicht in 5 Jahren sagen, wenn wir uns damit mal beschäftigen würden, na klar, kann ich eine Unterfunktion palpieren.
Es geht mir ähnlich. Ich habe da jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen recherchiert, was kannst du eigentlich osteopathisch damit machen? Und gerade auch bei postgraduierten Fortbildungen oder sowas wurde einfach mehr oder weniger viel, wie es halt so häufig ist, propagiert. Wir versuchen das bestmögliche Milieu für die Schilddrüse zu schaffen, dann wird die Schilddrüse schon selber machen. Also sprich, wir gucken uns den arteriellen Zufluss an, sind da alle Lumen frei, sind die Kabel da in der Lage, die Schilddrüse bestmöglich zu versorgen, ist der venolymphatische Abfluss ideal, kann ich über das vegetative Nervensystem das Vegetativum so frei machen, dass die Schilddrüse optimal innerviert wird und dann haben wir eigentlich nur noch lokal das fasziale Gewebe, was ja in der Halsregion in verschiedenen Schichten eingeteilt ist und die Schilddrüse ist da mit eingebettet, kann ich diese faszialen Strukturen nochmal so gegeneinander mobilisieren, dass die Motrizität, also die Beweglichkeit und die Mobilität der Struktur gewährleistet sein kann und dann hoffen wir, dass das sich bestmöglich selber reguliert. Ne?
Also dann find it, fix it, leave it alone.
Genau, dann können wir uns natürlich noch darüber unterhalten, dass wir die Hypophyse behandeln, indirekt über kraniosakrale Techniken, damit das thyroid-stimulierende Hormon, was quasi die Arbeit der Schilddrüse reguliert, optimal funktioniert. Nochmal eben zur komplett Adaptierung der Anatomie. Wir haben natürlich noch eine Nebenschilddrüse und Schilddrüse produziert nicht nur T3, T4, sondern unter anderem auch Calcitonin, die Nebenschilddrüse, das Parathormon, und die beiden sind Gegenspieler, die den Calciumspiegel im Blut regulieren und demnach auch einen Einfluss auf Calcium im Knochen haben und demnach auch sehr wichtig sind für die Beschaffenheit von Knochen, was ja auch in unserer Arbeit, in unserer Welt einen großen Stellenwert hat. Und von daher ist es manchmal vielleicht sogar auch ganz interessant, sich die Schilddrüse anzuschauen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte Einfluss auf Beschaffenheit von Knochen geben, oder wir haben hier einen osteoporotischen Patienten, oder über diese Schiene kann man natürlich auch mal denken und versuchen, ein bestmögliches Milieu für die Schilddrüse zu schaffen. Aber wo du gerade sagtest, PRM von 4 Sekunden, ich bin persönlich in meiner aktuellen Lage der Osteopathie noch nicht so ein Riesenfan von der Behandlung der Motilität, also vom Eigenleben des Organs, weil ich noch nicht so richtig das Gefühl habe, dass ich das so nachhaltig beeinflussen kann, dass das in 14 Tagen, wenn die Person wiederkommt, noch genauso in dem gleichen Schwung ist, wie es vorher war. Und ich glaube, dass die Schilddrüse gerade durch Schluckverhalten, Atmen und Halsbewegung sehr vielen externen Bewegungen und Faktoren ausgesetzt ist. Und von daher wäre das immer erstmal mein Go-To-Spot, das zu behandeln, als jetzt meine Finger drauf zu legen und abzuwarten, dass sich da was nachhaltig verändert.
Ja, das wundert mich jetzt irgendwie nicht so sehr, dass du sagst, weil du sie so diplomatisch ausdrückst. Ich dachte, du polterst jetzt ein bisschen mehr. Ja, sehe ich aber ähnlich. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren kann, und ganz sicher kann sowas funktionieren. Aber dieses Milieu schaffen, wie du es nanntest, das finde ich sehr gut, das Drumherum. Halsfaszien kann man betonen. Ich bin ja auch immer wieder ein großer Fan der oberen BWS, sympathisches Versorgungsgebiet der ganzen Kopfregion, damit auch der Schilddrüse, ne, Sympathikus, Körper unter Stress setzen. Da hacke ich sehr gerne drauf rum, gerade wenn es um Studentinnen und Studenten der Osteopathie geht, dass man sich die obere BWS doch gerne angucken soll bei sowas. Genau. Und dann so die Halsfaszien, hatten wir jetzt schon mehrfach erwähnt, zusätzlich auch nicht nur so diese vorderen oberflächlichen oder die viszerale Faszie, sondern auch ein bisschen weiter drunter und drüber, die Muskulatur, die infrahyoidale Muskulatur, also die vorne am Hals unter dem Zungenbein liegt, und teilweise auch die Scalini, die, ja, so wenn wir so diese Übergangsregion, Halswirbelsäule, vielleicht auch noch Kopf, viszerale Anteile der vorderen Halswirbelsäule und auch obere Extremität, da sind die Scalini halt einfach, nun ja, eine der ganz wichtigen Strukturen in der Region. Und auch der gute alte Nervus laryngeus. Es gibt ja nicht nur diesen rekurrenten Anteil, der einmal so einen Bogen macht, sondern auch untere oder obere Anteile. Und die sind auch wichtig für die Schilddrüse. Das heißt, auch dort ist, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, ich glaube, es ist auch ein Anteil des Vagusnerves, und der ist natürlich auch wichtig für die ganze Region.
It is.
So ein bisschen im übertragenen Sinne kann man auch darüber nachdenken, müssen wir unsere Wörter runterschlucken oder mussten wir grundsätzlich im Leben viel schlucken? Ich meine jetzt nicht Getränke, sondern
Kummer.
Probleme, Kummer, genau. Oder dass man sich nicht richtig ausdrücken kann. An solche Sachen sollte man auch im übertragenen Sinne denken, wenn es um die Schilddrüse geht. Und studienmäßig, wie gesagt, habe ich da ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Über die Jahrzehnte wurde da immer wieder drauf geguckt. Ich habe mal eine Studie aus den 70ern sogar gefunden, wo es um die sogenannte Myopathie ging, also Muskelerkrankung, Muskelschmerzen bei Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, vor über 50 Jahren war da schon Interesse vorhanden. Es gibt aber jetzt ganz neu auch ein paar ganz schöne Übersichtsarbeiten. Einmal aus Saudi-Arabien, eine ganz schöne Übersichtsarbeit, die Verbindung zwischen diversen chronischen Erkrankungen und der Intensität und der Länge von Rückenschmerz, von unterem Rückenschmerz, das sich angeschaut hat. Und da ist es auf jeden Fall so, also die haben sich diverse chronische Erkrankungen angeschaut, aber zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, glaube ich, und Hypothyreose, das heißt Schilddrüsenunterfunktion, ist am deutlichsten damit verbunden, dass der Rückenschmerz stärker ist und teilweise auch länger dauert. Also das ist relativ deutlich. Würde man jetzt erst einmal gar nicht in Verbindung bringen, so konkret, aber das ist auf jeden Fall vorhanden. Ähnliches kann man behaupten von dem Karpaltunnelsyndrom. Das ist schon eigentlich naheliegender, würde ich sagen. Wissen wir ja, betrifft häufiger Frauen in der Menopause oder in dem Alter um die Menopause herum. Und dass da die Schilddrüse eine große Rolle spielt, das sollte einem schon deutlicher sein. Und da muss ich auch nochmal sagen, diese Woche hatte ich wieder eine Patientin gehabt, dass man ist leider, das muss man immer wieder sagen, als Patientin oder als Patient auf sich selbst, auf die Eigenverantwortung angewiesen, wenn es darum geht, die Schilddrüse checken zu lassen oder halt auch zu gucken, okay, wie sind meine Grenzwerte? So, dieser Referenzbereich ist, glaube ich, relativ großzügig gefasst. Und es gibt Menschen, die außerhalb des Referenzbereiches liegen, aber keine Probleme haben. Und es gibt Leute, die liegen innerhalb des Referenzbereiches, vielleicht im Randbereich oder so, haben aber erhebliche Probleme mit eben Müdigkeit, Schlappheit, Muskelkrämpfen und so weiter und so fort oder Angst und Depression, alles, was damit assoziiert sein kann. Das heißt, da muss man leider selbst aktiv werden, sich selbst informieren und dann auch gerne mal sich die Werte zeigen lassen und da dann vielleicht weiterführend nochmal gucken und dann schauen, okay, vielleicht sollte ich es doch mal probieren mit Medikamenten oder mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Jod oder mit einer verbesserten Ernährung, um zu schauen, ob es mir besser geht mit meinen Symptomen. Mhm. Das habe ich oft erlebt und jetzt auch die Patientin, von der ich gesprochen hatte, sagte nochmal, hatte erhebliche Menstruationsprobleme. Starke Blutung und hat dann beim Hausarzt angesprochen, ja, ich hatte früher schon mal Schilddrüsenunterfunktion, eigentlich so vom Phänotyp, nicht der typische Patient, den man so mit Schilddrüsenunterfunktion verbindet, hat dann aber beim Arzt gesagt, ich hatte das früher schon mal, können wir nochmal gucken, ob ich vielleicht doch nochmal wieder Medikamente nehmen sollte, und dann wurde sie nur doof angeguckt und mit der Frage, was hat denn die Schilddrüse mit der Menstruation zu tun? Ja. Okay, gut, ne? Vielleicht unterhalte ich mich lieber in Zukunft mit der KI anstelle mit jemandem, der Medizin studiert hat. Ja, sorry, so, ne? Einfach, es ist einfach ärztlicher Fehler, könnte man sagen, menschliches Versagen so ungefähr. Also erstmal auf sich selbst gestellt, leider häufig. Man muss sich selber informieren. Es gibt viele gute Informationen. Man soll natürlich auch nicht alles glauben, was einem Google und so weiter ausspuckt oder irgendwelche sogenannten Expertinnen und Experten. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Eben weil das halt so ein kleines Organ ist, was halt auf allen körperlichen Ebenen arbeitet.
Wenn du vorm Salzregal stehst, greifst du zum Jodsalz oder bewusst nicht?
Ich greife zum Meersalz. Sowohl wenn es um meine Nasenschleim heute geht, für die Nasendusche, als auch für meine Versorgung, ja.
Da haben wir es.
Ja, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, in der DDR wurde auch automatisch das Wasser angereichert mit Jod, hieß es mal. Bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wurde, glaube ich, immer wieder darüber diskutiert, weil wir Norddeutschen, die wir nah an der Küste leben, und ich zähle mich zu den Leuten, die recht viel Fisch essen, haben damit weniger Probleme als in Süddeutschland. Das ist mir immer wieder bestätigt worden. Mhm.
Ich nehme mittlerweile witzigerweise tatsächlich bewusstes Jodsalz, um das Gefühl zu haben, mir diesbezüglich ein bisschen was Gutes zu tun. Es gab aber auch mal Phasen, da habe ich bewusst gesagt, nee, auf keinen Fall. Und es wird immer auch stark diskutiert, ob das sinnvoll ist, das so künstlich dazu zu führen oder eben nicht. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die ganz dolle Meinung in die eine oder in die andere Richtung haben. Ich mache es jetzt so und ich bin auch ein Vielfischkonsument und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Schilddrüse irgendwie nicht das tut, was sie eigentlich tun sollte. Aber wer weiß das immer schon.
Mhm.
Und von daher, ja, ich sublimiere sozusagen ein bisschen über den Salzkonsum, aber das soll jeder für sich selber entscheiden.
Was sind deine Lieblingsfisch-Snacks?
Fisch-Snacks?
Ja, oder? Essen. Ja, was?
Ich war gestern noch beim Italiener und habe schwarze Pasta, also die mit Tintenfisch-Tinte eingefärbt ist und mit Garnelen und Meeresfrüchten und frischem Rucola gegessen. Das war schon sehr, sehr gut. Aber ich bin eigentlich so ziemlich für alles zu haben. Ich mag schon gerne auch so mediterrane Fischsuppen. Eine Bouillabaisse finde ich super mit so einer Knoblauch-Rouille. Ich esse aber auch gerne mal einen schönen salzigen Matjes, entweder auf dem Brötchen oder auch mal einen sauer eingelegten Bismarck-Hering, je nachdem, wie der Katerzustand so ist, stehe ich schon drauf. Ja, wie ist es bei dir? Bist du Team Räucheraal, oder?
Ja, total. Mein Opa hat immer selber Aale gefangen und geräuchert. Aale esse ich nur noch ganz selten. Aus Umweltgründen sollte man das eigentlich schon länger nicht mehr machen. Das ist ganz selten, dass ich das mal esse. Aber ich bin dann schon eher traditionell norddeutsch. Das heißt auch Brathering, Bismarck-Hering und absolut Makrele, Räuchermakrele.
Ah ja, ist auch super.
Geht nichts drüber.
Super,
ja.
Super, sehr fettig.
Ja, ich erinnere mich an meinen Kollegen, der immer sagte, als ich, wir waren zusammen auf einer Fortbildung auf Amrum und ich meinte, ja, hier, bring mir mal ein Makrelenbrötchen mit. Da guckte mich so an, Makrele. Ich meinte, so, ja, ich esse fast jede Woche eine ganze geräucherte Makrele, kaufe ich mir für mich in die Familie. Und er meinte, was? Er wusste immer, meinte immer, welche Menschen kaufen sich so eine ganze geräucherte Makrele? Ja, ich gehöre dazu. Und zusätzlich noch, natürlich mag ich auch gerne Mediterranes, so Dorade und so weiter, auch echt hervorragend. Aber tatsächlich, der afrikanische Wels, der wird in einigen niederländischen und auch teilweise deutschen Indoor-Fabriken, könnte man sagen, oder Zuchtanlagen gezüchtet und ist so gesehen umweltmäßig gut, weil er nicht zur Überfischung führt. Andererseits gehen relativ viele Ressourcen darauf, also sie müssen es ziemlich warm haben, diese Viecher. Und der hat nämlich, obwohl er ein Süßwasserfisch ist, auch ähnliche Eigenarten, was so, wie heißen die Omega-3-Fettsäuren angeht, ähnliche Sachen wie fetter Seefisch. So, deswegen gibt es bei einigen Fischhändlern meines Vertrauens, afrikanischer Wels, schmeckt hervorragend. Tolles Fischfleisch. Ja.
Die beste Makrele, die ich jemals gegessen habe, war in irgend so einem Hinterort von Faro in Portugal, weil ich spät abends erst da und musste unbedingt noch was essen und da war so eine ganz kleine Kaschemme mit so billigen weißen Plastikstühlen und in der Vitrine lagen ein paar Fische und dann habe ich auf eine Makrele gezeigt und die wurde mir dann frisch gegrillt und ich war so mega lecker, das war irre. Habe ich nie wieder so geil gegessen. Und Thema Fischräuchern ist auch witzig, ich habe eine Patientin, die Geschichte studiert hat und sich sehr gut mit dem 19. Jahrhundert auskennt. Und bei uns in Hamburg im Umland gibt es den Kiekeberg. Das ist so ein Museumsdorf. Und einmal im Monat lassen die Living History-like quasi das Leben der damaligen Zeit wieder aufleben und verkleiden sich alle in Kostüme und haben dann verschiedene Handwerke und Aufgaben und Berufsstände und so weiter und so fort. Und sie versucht mich immer zu überzeugen, einen Fischer zu machen, weil ich mal gesagt habe, dass ich einen Angelschein hatte und dass ich eigentlich total gerne räuchern würde, aber hier als Stadtblume nicht so die Möglichkeiten habe. Sie sagte, komm doch zu uns. Ich nähe dir ein Fischerhemd und dann fischst du und dann räucherst du hier für uns alle und so. Und ja, kann sein, dass ich irgendwann da mal stehe und mit einem roten Halstuch und ein Fischerhemd. Also Makrelen gab es hier nicht, aber irgendwelche Aale dann in den Topf da. Aber wollen wir sehen.
Dennis, das müssen wir machen. Das ist meine Hut, Hamburger Südwesten. Da bin ich auch regelmäßig. Ja, und Thema, noch eine Anekdote zur Fischräucherei. Bei einer Praxis, wo ich mal Aushilfe gemacht habe, da gab es so einen mobile Räucherbude, die irgendwie immer freitags da war. Der hat seine eigenen Lachse und was ich was alles geräuchert da. Und ich bin in der Mittagspause dahingestiefelt und habe eine Patientin getroffen und dann meinte, ach Sie, Herr Stechmann, und so, oh, so gut, und ist er so gut geholfen und das war, hat die Schmerzen richtig reduziert und der Typ hinter dem Tresen, der Fischräucherer, meinte, ja, eine Flasche Korn hilft manchmal auch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Würde mir auch wahrscheinlich mal ab und zu gut tun.
Nicht, dass du das nicht ab und zu auch mal einfach zu Gemüte führst. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, Korn ist ein ganz anderes Ding. Wir sind ziemlich abgedriftet.
Wir machen eine kurze Pause, ja, aber all das ist wichtig für die Schilddrüse. Ich glaube, wir haben das Thema erstmal oberflächlich abgerappt. Die Studien, die du gebracht hast, die pumpen wir hier unter die Folge, kann man sich nochmal zu Gemüte führen. Und ich werde jetzt mal heimlich wieder einen kleinen Korn in meinen Morgenkaffee schütten und dann hören wir uns gleich nach der Pause wieder.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
So, zurück aus der Pause. Klaas, ich habe gesehen, unsere Bewertung bei Spotify ist um 0,1% abgesunken und stellt sich für mich die Frage, müssen wir mehr über Fischbrathallen berichten oder sollten wir doch mehr der Nerd-Podcast werden oder gibt es einfach nur die Neider, die uns so ein bisschen downgraden? Ihr habt natürlich einen großen Einfluss auf das, was wir tun, indem ihr uns bewertet und wir freuen uns immer über alle möglichen Rückmeldungen, auch wenn wir es gar nicht schaffen, immer alle zu beantworten oder adäquat dem Raum zu geben. Aber wir nehmen natürlich immer wahr, wenn sich irgendwas rund um diesen Podcast entwickelt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und vielleicht mal ein, zwei Klicks über habt, freuen wir uns immer sehr über eine Bewertung bei anderen Podcast-Plattform kann man auch eine kleine Nachricht hinterlassen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Ansonsten kann man uns erreichen über klaas@gmail.com. Und unten in den Shownotes seht ihr auch nochmal einige Möglichkeiten, wie ihr unseren Podcast supporten könnt. Zum Beispiel über den Kauf von einigen Fachbüchern oder Fortbildungen oder Materialien, über die wir hier so gesprochen haben. Das sind sogenannte Affiliate-Links. Da entstehen keine Mehrkosten für euch. Aber unser Podcast-Projekt wird damit ein bisschen monetär unterstützt. Oder wenn ihr Bock habt, dass wir für unseren Korn auch nochmal einen Kaffee haben, in dem wir den Korn verschwinden lassen können, könnt ihr uns auch einen Kaffee ausgeben. Wenn ihr mal mögt, schaut doch gerne in die Shownotes. Wir freuen uns über jedweden Support und ja, damit es euch vielleicht ein bisschen leichter fällt, packen wir euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren mit ein bisschen guten Vibe und guter Mucke kann man es insgesamt ja alles nochmal auch ein bisschen entspannter angehen lassen und ist mir ein bisschen positiver gestimmt. Und da fange ich heute mal an und packe einen Track auf die Playlist von einer Band namens Akut mit C-U-D geschrieben. Und dieser Track heißt Orthopäde. Den habe ich schon lange auf der Playlist. Und ich hatte in dieser Woche wieder auch eine witzige Anekdote. Es gibt ja manchmal Patienten, die über die Erlebnisse beim Orthopäden berichten. Und gerade wenn du gesetzlich versichert bist, musst du dir ja auch Sachen anhören. Das ist ja schauderlich. Das war eine Person, die fragte, ob sie mit der Frozen Shoulder, die gerade im akuten Zustand war, ob sie da vielleicht eine Kortisonspritze in die Schilddrüse, sondern in die Schulter bekommen. Und der Orthopäde wetterte und fluchte und wie er das denn verkaufen sollte, wenn er jetzt wenn er da eine Spritze reingibt und dann explodiert das Ganze und dann muss die Schulter amputiert werden und vom Gericht wird er dann gefragt, warum hat er denn da jetzt eine Spritze reingegeben, das geht ja nicht und so weiter und so fort. Und sie solle doch lieber mal an ihrer Körperhaltung arbeiten, und im Fitnessstudio gibt's Spiegel an den Wänden, nicht nur damit man sieht, wie groß der Bizeps ist, sondern damit man auch gucken kann, wie die Haltung bei den Übungen ist und so weiter und so fort. Da, sie sollen sich mal gerade halten, sie sind schon wieder eingesackt, und sind die dann quasi im Streit auseinandergegangen, das zu erzählt ist, also zum Schießen. Und dem zu widmen, packe ich diesen Track auf die Playlist, ja.
Ich habe mich mit meinem Orthopäden zerstritten, oder nicht nur von Orthopäden, aber das höre ich immer mal wieder, dass sich Leute mit ihren Ärzten oder so zerstreiten, so als wenn das ein Beziehungsding wäre. Also, na klar, es ist ein Beziehungsding, aber als wenn das was Persönliches, Privates wäre, schon interessant.
Ja. So, und um den aufkommenden Sportsommer Ausrufezeichen zu setzen, habe ich noch einen weiteren Track für die Playlist, und zwar freue ich mich, dass St. Pauli jetzt endlich wieder in die erste Liga aufsteigt, endlich hat Hamburg mal wieder Erstliga-Fußball zu bieten, dann steht Olympia vor der Tür, dann steht die Europameisterschaft vor der Tür, und ich habe schon richtig Bock auf Public Viewing, Grillen, Fernsehen, Glotzen und zum Teil auch mit einigen Sportlern, die daran beteiligt sind, zu arbeiten. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich nach Abstimmung der Fans für einen neuen Torjubelsong entschieden, und den habe ich gestern Abend noch ein paar Mal auf den Ohren gehabt, und ich denke und hoffe, dass wir den diesen Sommer noch ein paar Mal hören werden, und das ist von Tom Schilling, Major Tom. Den packe ich auf die Playlist, und damit bin ich für diese Woche durch.
Ich hätte mich vor kurzem gefreut, als jemand von meiner alten Schule populär geworden ist über Nacht mit einem quasi Ballermann-Song. wurde pünktlich zu Himmelfahrt released. Die Band, die er hat, heißt Rise Against the Spülmaschine. Ist so ein bisschen so eine, wie soll man sagen, die machen Quatsch, kann man sagen.
Spaß, ja.
Spaß auf jeden Fall. Die nehmen englische Songs oder spanische Songs oder deutsche Songs und dichten die mit irgendwelchen Quatschtiteln um. So ähnlich wie es vielleicht, kann man sagen, die Doofen früher gemacht haben oder Torfrock oder irgendwie sowas. Und was die gemacht haben, Dennis, stell dir mal den Song vor, tausendmal berührt heißt es. Mhm. Die Melodie kennt jeder, und jetzt aber mit dem Text, hast du saufen mal probiert, bei mir hat's immer funktioniert. Genau, die sind nämlich irgendwie von den Produzenten von Mickey Krause entdeckt worden und hatten irgendwie so einen Ballermann-Hit, und ich habe mir vorhin reingeguckt, seit dem Release an Himmelfahrt vor ein paar Tagen ist das schon auf über 600.000 angeschwollen, alleine auf Spotify. Yeah, okay. Perfektes Timing, ich gönne es den Leuten auf jeden Fall, das kommt auf die Playlist.
Okay.
Ansonsten ein bisschen ernster, der Rapper Aesop Rock. Er hat einen relativ neuen Song über das Thema KI oder über die Entwicklung, über die Erfindung, die Menschen so treiben, die Menschen sich erdenken, um sich gegenseitig umzubringen. Und die KI gehört vermutlich auch mit dazu. Deswegen kommt der Track von Aesop Rock, Mindful Solutionism, mit drauf.
Alles klar.
Ja.
Thema KI und Osteopathie ist vielleicht auch nochmal was Interessantes. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, KI wird uns nicht gefährlich werden. Ich bin mir da immer nicht so sicher, was die Zukunft so bringt, was Neuerungen bringen, und vielleicht gibt es irgendwann doch mal den einen Clou oder die Hilfestellung und unsere Arbeit wird obsolet werden. Also sag niemals nie, ich sehe es aktuell auch nicht, aber mal gucken, was die Welt und die Zukunft noch so für uns zu bieten hat.
Yep.
Alright, Klaas, wir wrappen up. Du musst eine Kette bilden und ich lasse mir die nächste Woche mal von meiner Arbeitskollegin, die in Wien auf einer Fortbildung war und ganz euphorisch wiederkam, weil sie es cool fand, eine bestimmte Technik für die Bauchspeicheldrüse zeigen. Das heißt, das ist unser Startpunkt. Sie sagte, sie hat dann eine sehr intensive Technik kennengelernt und danach ist die ist auch an ihr angewendet worden und sie konnte bedeutend besser laufen, joggen und sich bewegen nach dieser Mobilisation. Und dann ist meine Spielerin vom Hockeyball abgeschossen worden mit dem Knie. Das war auch Thema. Von daher bringe ich die beiden Sachen mal einfach zusammen und frage dich, Bauchspeicheldrüse und Knie. Kannst du mir da eine Verbindung bringen?
Heute willst du es mal wissen, ne?
Du musst dir dein Makrelenbrötchen auch verdienen, mein Lieber.
Pankreas, Knie. Ich wäre natürlich geneigt, wiederum gerade beim Knie, beim vorderen Knie, diese Femoraliskette zu ziehen über die Bauchorgane, Mesenterien, Peritoneum, Darm, was auf den auf die Äste des Femoralis Nerv drücken kann. Allerdings denke ich natürlich auch, wo wir ja auch immer ein bisschen von diesen rein biomechanischen Ketten wegkommen wollen oder halt eben auch den Körper tatsächlich etwas ganzheitlicher sehen wollen. Pankreas, B-Zellen habe ich mir immer gemerkt, B-Zellen produzieren Insulin, Binsulin. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse spielt bekanntermaßen eine große Rolle beim Thema Diabetes. Und wo wir vorhin auch über chronische Erkrankungen gesprochen hatten, Diabetes spielt halt einfach auch eine große Rolle. Jeder kennt diabetische Neuropathie, dass halt vor allen Dingen eher die kleinen, feinen Nerven draufgehen und man so eine Polyneuropathie bekommen kann. Aber diese auch prädiabetogene Stoffwechsellage, also auch selbst wenn man jetzt noch nicht diese Referenzwerte von Diabetes erfüllt, selbst das kann den Körper unter Stress setzen und auch muskuloskeletale Strukturen mit einer niedriggradigen Entzündung versehen. Gerade wiederum bei Männern mit dieser typischen Bauchfett, mit der Schürze, die sie vor sich hertragen. Ja, so auch da kann eine niedriggradige Entzündung dazu tragen, dass du in deinem Knie Probleme bekommst. Vielleicht, weil du mal einen Hockeyball dagegen geballert bekommen hast. Das wäre meine Kette, diese Stoffwechsellage, die sich über das Pankreas, ändert im Körper und gegebenenfalls alte Lasten, alte Kriegswunden wieder aufflammen lässt und dann bekommst du auf einmal Knieschmerzen, weiß nicht warum.
Schön, nehme ich, klasse, wünsche dir eine gute Woche.
Ebenso.
Erhol dich gut von mir, gönn dir mal ein Fischbrötchen, ich werde mir auch eins ziehen. Leute, passt auf euren Jodhaushalt auf, behandelt mal die Schilddrüse, sagt mal, welchen PRM ihr persönlich gespürt habt.
Und genau.
Gibt uns mal ein paar Sterne, Leute. Haben wir ein paar Dicke hier. Wir müssen mal wieder nach vorne kommen.
Jalla, jalla. Ja, das Projekt, genau, muss mal wieder ein bisschen durchstarten.
Ja, alles klar. Klasse, ich wünsche dir alles Gute. Mach es gut. Ciao.
Bis zum nächsten Mal im Knochenjob-Podcast.